willkommen beim Podcast Eiskalt serviert. Ein Podcast rund um gutes Essen, spannende Geschichten und neue bzw. wiederkehrende Foodtrends. Bei uns gibt's reale Foodcrime-Stories, wir entdecken die Geheimnisse der Lebensmittelindustrie und natürlich testen wir alles aus, was es Neues auf dem Markt gibt.
Wir sind hier, um das zu enthüllen, was in der Welt unserer Lebensmittel oft im Verborgenen liegt. Denn hinter vielen alltäglichen Produkten, die wir lieben, verbergen sich manchmal Geschichten von Betrug, Gier und kriminellen Machenschaften, die dich wirklich schockieren werden.
Genau, wir graben tief, wir decken auf und zeigen dir, dass das, was auf deinem Teller oder in deinem Glas landet, manchmal eine ganz andere Geschichte erzählt, als du vielleicht denkst. Ich bin Mona.
Und ich bin Sarah. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge von Eiskalt serviert.
Yay, ich freue mich schon voll.
Ja, ich weiß. Es wird heute voll deine Folge, habe
genau.
Ich gehört.
Ja, ja, schon, aber es wird auch deine, oder? Also es ist, glaube ich, so ein Thema, so ein Herzensthema von beiden.
Ein Herzensthema von beiden. Genau. Aber du bist heute tiefer drin in der Materie
das als ich. Stimmt, weil ich nämlich ganz zufällig am Wochenende in Köln war und habe das Schokoladenmuseum angeschaut. Und ja, jetzt könnt ihr euch jetzt wahrscheinlich schon denken, was es für ein Thema geben wird. Trommelwirbel.
Schokolade.
Ja. Ja. Genau, und ich liebe Schokolade.
Also du hast voll Glück gehabt, weil wir waren damals in Köln und standen davor und da war so eine riesige Schlange, dass wir nicht reingegangen sind, weil wir über eine Stunde hätten warten müssen.
Boah.
Also wir waren quasi nur unten in dem Verkaufsraum, wo man diese ganzen Schokolade dann sieht und so. Ne?
Und das war auch schon spektakulär.
Das war schon spektakulär an sich. Also ich will gar nicht wissen, wie es drin ausgesehen hat. Also ich bin sehr gespannt, was du heute berichtest.
Mhm. Ja, genau. Aber bevor wir anfangen, wir machen ja mal entweder oder.
Okay.
Mhm. Heute bist du wieder dran.
Oh, surprise.
Ja, genau. Und ihr da draußen, ihr könnt natürlich kurz mitmachen. Es sind doch nur 3 Fragen, ganz einfach. Ich sage euch 2 Möglichkeiten und ja, Sarah, du entscheidest dich einfach für ganz spontan für deine Lieblingsvariante.
Okay.
Ja? Schokolade oder Chips?
Oh, das ist ein ganz böser Vergleich. Eigentlich, weil heute Schokoladenfolge ist, müsste ich sagen Schokolade, aber tatsächlich Chips.
Ehrlich? Du würdest lieber Chips nehmen?
Mhm.
Boah, krass. Nee, ich wäre immer für Schokolade.
Verbotenerweise würde ich eher Chips essen.
Ach, verrückt.
Ja.
Oder beides?
Ja, beides zusammen ist natürlich, also.
Aber wirklich? Nee, weil ganz ehrlich, ich kann mich auch gar nicht dran erinnern, wenn ich das letzte Mal Chips gekauft habe. Wenn ich im Supermarkt Bock auf irgendwelche Snacks habe, lande ich immer im Süßigkeitenregal.
Na gut, ist ja direkt daneben.
Also bei uns nicht, bei uns ist das wirklich an einer anderen Stelle.
Ach so, okay.
Ja, genau, nee. Man muss schon weit laufen bis zu den Chips.
Okay, nee. Nee, bei uns ist das eigentlich direkt praktisch. Nebenan.
Praktisch.
Quasi.
Okay, aber dann würdest du immer eher dann die Chips bevorzugen als die Schokolade.
Ich mag die Linsenchips total gerne.
Ah, okay, die habe ich, glaube ich, noch gar nicht probiert. Vielleicht sollte ich die probieren, dann werde ich auch Chips-Fan.
Ja, vielleicht.
Aber
heute geht es um Schokolade.
Ja, genau, wir wollen ja heute über Schokolade reden. Nächste Frage. Dunkle Schokolade oder weiße Schokolade?
Dunkle Schokolade.
Ich auch tatsächlich. Aber ich glaube, da streiten sich so ein bisschen die Geister, ne?
Ja, ich glaube auch. Das ist so ein richtiger Kampf zwischen den Schokoladenliebhabern.
Ja, verrückt. Aber wir werden heute auch noch was über weiße Schokolade erfahren. Das wusste ich zum Beispiel vorher auch noch nicht.
Mhm.
Und bin ich gespannt, was ihr draußen dazu sagen werdet. Jetzt die letzte Frage und das fand ich total also die Geschichte dahinter total interessant, aber erstmal kommt die Frage, Osterhase oder Weihnachtsmann als Schokolade?
Weihnachtsmann.
Weihnachtsmann. Ich nämlich auch. So, pass auf. Und jetzt war ich am Sonntag ja in Köln im Museum.
Mhm.
Und dann war ja da so eine Ausstellung, ist ja jetzt auch das Lindt-Schokoladenmuseum, ne?
Mhm.
So, und dann haben die halt auch so einen riesengroßen Schokoladen-Osterhasen stehen gehabt. Und dieser typische Lindt-Hase, ne, mit diesem kleinen Glöckchen dran. Und da stand, dass weltweit das beliebteste Schokoladenfigürchen der Osterhase wäre. Und ich habe gedacht, what? Der Osterhase? Ich konnte das gar nicht glauben.
Das ist irgendwie freaky, weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde, Schokolade ist sowas, hat sowas wohlig-warmes. Deswegen mag ich das total gern in der Winterszeit. Oder zu einer Tasse Kaffee, ich gerade hier bekommen habe.
Man hört mal wieder unsere Kaffeemaschine im Hintergrund. Ich muss mir echt angewöhnen, die abzustellen.
Alles gut. Also Schokolade passt ja super zu Kaffee.
Ja, ne? Auf jeden Fall.
Deswegen zu Ostern bin ich eher so der Ostereier-Fan als wie der Schokoladen-Fan. Deswegen habe ich mich jetzt für Weihnachtsmann tatsächlich entschieden.
Ja, genau. Und ich finde, zu Weihnachten gehört es wirklich dazu, ne?
Ja.
Und ich glaube, dieser Schokoladen-Weihnachtsmann, das kenne ich auch schon länger. Seit Kindheit, oder?
Ja, also Eier gehören für mich eher zu Ostern als wie Schokohasen.
Ja, das ist verrückt. Aber ist es wirklich so, dass der Schokoladen-Osterhase häufiger verkauft wird?
Das ist sehr interessant.
Ja, fand ich auch. Wobei, war so die Erkenntnis des Tages, würde ich sagen.
Die Erkenntnis des Tages, wobei Lind ja eigentlich überall so ein Glöckchen dran packt, ne? Am Weihnachtsmann ist auch ein Glöckchen dran.
Ist halt so der Klassiker. Aber es gehört halt auch irgendwie dazu. Es ist ein Wiedererkennungswert.
Ja.
Ich mag. Das
ist halt Lind, ne?
Ja, genau.
Das Glöckchen ist halt Lind.
Genau.
Aber du sag mal, wenn du jetzt in dem Schokoladenmuseum warst, dann kannst du uns doch bestimmt sagen, wie es so quasi vom Baum zur Tafel gekommen ist mit der Schokolade, oder? Also die Herstellung der Schokolade, wo kommt die her, was gehört dazu?
Also ich meine, es ist ja hier ein Podcast, wir müssen das natürlich beide erzählen, würde ich sagen. Du bist ja auch gut vorbereitet.
Ja, ich aber du weißt es ja jetzt quasi live aus dem Schokoladenmuseum.
Ja, genau. Also ich meine, ich habe das jetzt natürlich nicht auswendig gelernt, ne?
Nicht?
Ja. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass wir da auch so einen großen Kakaobaum gesehen haben. Also es ist wirklich ein riesengroßer Baum. Ich habe zwar jetzt die Größe schon wieder vergessen, aber es ist wirklich, der ist groß. Und diese Kakaoschoten, die wachsen direkt am Stamm des Baumes.
Mhm, okay.
Und die sind auch relativ groß. Also ich würde sagen, keine Ahnung, so ich bin ja schlecht im Schätzen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber so 20 bis 25 Zentimeter, 25 Zentimeter lang. Und diese, das ist so ein bisschen oval, fast wie so ein Football, würde ich sagen, sieht es aus von der Form. Und da drin sind ja dann diese Kakaobohnen, also dieses Fruchtfleisch.
Okay.
Ne?
Und ist das jetzt, also weil du sagst Fruchtfleisch, es ist eigentlich eine Frucht, die an einem Baum wächst, oder?
Ja, genau, an einem Kakaobaum.
Also das muss man sich jetzt wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Kakao ist eigentlich Obst.
Im Prinzip ja.
Also Kakao ist eigentlich eine Frucht, die an einem Baum wächst und viele Proteine enthält.
Zählt es auch als Obst? Weiß ich gar nicht.
Wenn man sie jetzt nicht künstlich aufarbeitet, also jetzt klar, wenn wir jetzt unsere Schokolade essen, dann haben wir da nichts mehr von Obst im Sinn, ne? Aber an sich, die Frucht, ist das doch interessant, dass es an einem Baum wächst, wie ein Apfel.
Ja.
Und dann weiter verarbeitet wird zu was so Leckerem wie Schokolade, Kakao etc.
Genau. Sie lassen, also der Kakao, der lässt sich nur nicht so leicht ernten wie so ein Apfel, weil so ein Apfel ziehst du einfach ab. Und das geht da nicht, weil da brauchen die wirklich so eine kleine Machete und so einen Haken. Ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt. Und dann muss man ganz vorsichtig, aber trotzdem mit viel Kraft, diese Frucht vom Baum abhacken. Und der Stamm, der darf auf keinen Fall verletzt werden, weil sonst ist der Kakaobaum halt wirklich, hat da Probleme. Und die Frucht halt auch, ne? Also das muss wirklich dann unverletzt alles irgendwie passieren.
Also es ist eine ganz vorsichtige Geschichte.
Ja.
Ne? Also das heißt im Prinzip ja auch, dass die Arbeiter mehr Zeit aufwenden müssen, um so eine einzelne Kakaobohne erstmal zu ernten.
Genau.
Ne? Also von der Weiterverarbeitung jetzt mal ganz abgesehen.
Genau, weil das ist ja auch noch richtig schwierig. Ne?
Ja.
Ja, absolut. Also ich glaube, das braucht auch ein bisschen Übung. Das kann nicht jeder.
Nee, ich glaube auch. Aber das ist ja in den Ländern, wo sowas geerntet wird, generell, glaube ich, die haben einen sehr guten Umgang mit einer Machete. Ne? Mm. Also die lernen das
die
eher
lernen
wie
groß.
Wir hier.
Ne? Ja, das kann sein.
Ich glaube, das ist so ähnlich wie früher hier in Deutschland die Bauern mit einer Sense noch Gras gemäht haben.
Ja.
Das kann ja heute auch kaum noch jemand.
Genau,
ne?
So denke ich mir das auch. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Naja, und dann ist ja innen drin, sind diese Kakaobohnen und die sind in so einem weißen, süßlichen Fruchtfleisch. Das sind ja Pulpa.
Ah, okay.
Ja.
Und was passiert dann, wenn die geerntet wurden?
Ja, dann werden die natürlich jetzt erstmal aufgeschlagen, dann wird das Fruchtfleisch rausgeholt und dann werden die fermentiert. Das habe ich mir tatsächlich auch anders vorgestellt, weil das ist irgendwie, also wir haben dazu ja auch einen Film gesehen, ne? Das wird halt ganz, ganz witzig in so Bananenblättern eingewickelt. Also diese Bohnen, die Kaffeebohnen, die ja noch von dem Fruchtfleisch umgeben sind, die werden dann wirklich auf so einen großen Haufen auf Bananenblätter geworfen. Und dann werden die Bananenblätter zugeklappt, dass da halt damit die gären können, damit so eine Wärme entsteht. Und das Ganze dauert so etwa 5 bis 8 Tage. Ja, und dann sind die fermentiert.
Okay, und quasi durch diese chemische Reaktion, dass das zugedeckt ist und so, steigt die Temperatur auf bis zu 50 Grad an, ne?
Ja, genau.
Okay, und der Zucker in dieser Pulpe, also im Fruchtfleisch, wird zu Alkohol. Und dann entsteht, wird das Ganze in Essigsäure umgewandelt, korrekt?
Genau. Und das reduziert dann auch die Bitterstoffe und lässt die Bohnen dann ihre braune Farbe bekommen. Weil sie sind ja in dem Moment vorher noch ganz hell und weiß gewesen.
Okay, aber Fermentation ist ja, glaube ich, immer, also nicht so gut vom Geruch her, ne?
Das stimmt. Ich meine, das kann ich jetzt natürlich nicht sagen, weil der Film war ja jetzt kein Geruchsfilm. Und? Es sah super aus, aber klar, kann schon sein, dass das nicht so gut riecht.
Ja, weil ich habe gelesen, dass dieser Prozess auf diesen Plantagen anfangs auch immer sehr, sehr unangenehm riechen soll. Ne, also wenn das erstmal anfängt da zu gären, dann ist es ja so ähnlich, wie wenn du Federweiser aufschraubst. Ja. Der riecht ja auch erstmal vergoren, ne? Aber schmecken tut er.
Ja klar, und dann gerade in den Massen, ne? Das kann ich mir schon vorstellen, dass das die ersten Tage nicht so nett ist. Aber okay,
ja.
Dann sind sie fermentiert, dann werden diese Kaffeebohnen natürlich dann aus den Bananenblättern wieder rausgeholt und dann werden sie getrocknet.
Mhm, okay. Ja.
Und dafür werden sie, wie man sich das halt auch so vorstellt, auf so Matten oder Trockentischen ausgebreitet und einfach in die Sonne gelegt, weil es sind ja sowieso Länder, wo es sehr warm ist und ja, da passt das, da kann man das einfach schön rauslegen und ja.
Also quasi in der Fermentation entsteht eine Flüssigkeit, also diese Essigsäure und so, ja. Ne? Und wenn das trocknet, dann wird der Feuchtigkeitsgehalt komplett runtergefahren, ne?
Genau.
Das ist richtig.
Ich bin der Meinung, das ist dann sogar unter 5%.
Ah, und das macht man, um den dann am Ende zu transportieren, richtig?
Genau, damit die Bohnen einfach auch nicht schimmeln.
Ja. Und der wird dann quasi als sogenannter Rohkakao transportiert, ist das richtig?
Korrekt.
Ah, okay. Und dann?
Und dann werden die Bohnen geröstet.
Ah, okay. So wie Kaffeebohnen oder wie?
Ja, in Öfen. Also ich bin jetzt nicht ganz im Bilde, wie man jetzt Kaffee so richtig röstet. Das habe ich noch nie gesehen. Tatsächlich muss ich mal ins Kaffeemuseum.
Ja, wäre vielleicht mal interessant.
Aber genau so stelle ich es mir eigentlich vor. Also die getrockneten Bohnen werden dann erstmal in der Fabrik logischerweise gereinigt, weil die haben ja jetzt immer schön in der Sonne gelegen und draußen. Das muss ja auch hygienisch sein. Und dann werden sie ganz normal in großen Öfen geröstet. Okay. Und die Temperatur und die Dauer wird natürlich dann immer ganz streng kontrolliert, weil da kommt es ja dann auch drauf an. Weil je nachdem, wie die Bohne geröstet wird, das entscheidet halt auch immer über den Geschmack anschließend und über das Aroma.
Ah, okay. Also, es wird quasi dann nochmal durch das Rösten die allerletzte Feuchtigkeit und die Essigsäure da draus entfernt.
Mhm.
Und das entscheidet dann, je nachdem wie viel rausgenommen wird und wie viel Säure und so weiter, wie dann die Röstung ist. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Genau. Also wie nachher der Kakao auch schmecken wird.
Okay. Aber jetzt sind es ja immer noch Bohnen. Das heißt, als nächstes muss man sie dann wahrscheinlich auch irgendwie aufbrechen oder mahlen oder irgendwie so, ne?
Genau, man bricht und mahlt. Genau. Und zwar wird das dann mit so einer Brechmaschine gemacht. Dabei sah auch ganz lustig aus, das wurde im Schokoladenmuseum nämlich auch gezeigt, anhand so einer Maschine. Die werden aufgebrochen und die Schalen werden so richtig weggeblasen. Und dann bleiben die schwereren Bohnen bleiben liegen. Und das ist dann so ein richtiger Kernbruch, nennt man das.
Sind das diese typischen Kakaonips?
Ja, genau, diese ganz bitteren, die einem gar nicht schmecken. Hast du das schon mal probiert, diese richtigen Kakao? Ich habe die mal gekauft, weil ich dachte, oh cool, richtige Kakaonips. Aber sie sind halt wirklich nicht mit unserer Schokolade zu vergleichen, weil da fehlt halt der ganze Zucker, ne?
Ja, die werden ja dann, also diese Kakaonips werden doch dann so ganz stark gemahlen, ne? Und durch diese Reibungshitze schmelzen die dann.
Genau, da werden die richtig flüssig, so eine richtige Creme. So wie wir diese flüssige Schokolade auch kennen, würde ich sagen. Das wird wirklich, das dauert auch ganz lange. Das wird immer wieder gerührt, ne? Und gemahlen. Und das wird immer durchs Mahlen immer dicker und zäher.
Und das wäre ja dann theoretisch, würde ich jetzt mal sagen, die 100% Kakao Schokolade, oder? Also wenn man die essen würde.
Die Schokolade nicht, ja genau, ja genau.
Oder verkaufen würde. Es gibt ja auch im Supermarkt 100% Kakao.
Genau.
Da ist ja dann nichts mehr zugesetzt.
Gut. Ja, das stimmt. Dann wäre das genau, ja.
So, aber wenn wir jetzt andere Schokolade haben wollen, dann wären wir jetzt an dem Punkt, wo die Kakaomasse
gemischt wird
mit weiteren Zutaten.
Zum Beispiel Zucker. Und zwar ganz viel Zucker, da war ich nämlich auch sehr schockiert. Man weiß es ja, dass Schokolade nicht gesund ist, aber die Anteile an Zucker sind echt gewaltig. Oder Milchpulver kommt auch rein.
Milchpulver,
Deswegen ist Schokolade ja auch, also die Tafelschokolade, ja nicht vegan.
Die ist erst ab einem bestimmten Kakaogehalt vegan, ne?
Genau, weil da nämlich kein Milchpulver immer zugesetzt wird. Ja. Weißt du es?
Ich glaube 60%.
Also ab 60%
ab würde ich. Ab ca. 60, ja.
Würde ich jetzt auch sagen, so vom Gefühl.
Da ist dann nur noch Zucker drin. Und wahrscheinlich Kakaobutter und Emulgatoren.
Ja.
Ne? Ja.
Ja, genau. So wird die Schokolade gemacht.
So, und die Masse wird dann durch feine Walzen geschickt, richtig? Also damit, also bis die Partikel von den Kakaonips und so alles so klein ist.
Bis es die Creme ist, also diese Kakaomasse.
Ja, und damit das auch auf der Zunge dann nicht so sandig ist, ne? Sondern so ganz samtig, glatt und weich.
Ja, das sieht dann auch schon richtig schön glänzend aus.
Ah, okay.
Ja. Also man sieht wirklich schon, dass es ja in die Schokoladenrichtung geht.
Ah.
Aber das ist ja noch nicht alles.
Nee, jetzt kommt die Königsdisziplin, ne?
Genau, und das entscheidet eigentlich auch über den zarten Schmelz der Schokolade.
Ah, okay.
Ich bin gespannt. Ja. Das Ganze nennt sich Conchieren. Also ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche.
Ich glaube schon.
Ja, okay. Damit, also das ist ja dann, wenn alles gemischt wird, hat man dann diese Schokoladenmasse. Und diese Schokoladenmasse wird nochmal von ganz großen Rührwerken stundenlang gerührt, geknetet und erwärmt.
Manchmal sogar tagelang, ne? Je nachdem.
Genau, also im Lindt-Schokomuseum war es so, die haben gesagt, bei Lindt wird es 72 Stunden gerührt.
Krass.
Das ist verrückt, wirklich. Immer wieder gerührt, damit es wirklich ganz toll geschmeidig und glänzend wird.
Also ist das quasi der entscheidende Schritt für den Schmelz und das Aroma der Schokolade, oder?
Ja, würde ich mal so sagen. Das ist wahrscheinlich auch der Unterschied zwischen den günstigeren Schokoladen und den teureren Schokoladen.
Wahrscheinlich.
Ja.
So, wenn die jetzt so erhitzt wird, dann muss sie nachher auch wieder abgekühlt werden.
Stimmt, und das nennt sich ja Temperieren. Also jeder, der gerne backt und schon mit Schokolade, mit flüssiger Schokolade gearbeitet hat, kennt das ja, das Temperieren. Und alle Hobbybäcker hassen das eigentlich auch. Ich weiß nicht, Sarah, hast du schon mal Schokolade richtig temperiert oder hast du so einfach nur erhitzt und drauf geballert? Zweite Variante?
Ja.
Okay. Mache ich tatsächlich auch häufig, wenn ich keine Zeit habe. Aber wenn man sie natürlich richtig temperiert, das heißt, man erhitzt sie auf 50 Grad, damit die Schokolade ja erstmal schmilzt. In dem Fall ist sie ja schon geschmolzen, also ne, die Masse hat dann 50 Grad. Dann lässt man sie abkühlen auf ca. 32 Grad. Dann wird nochmal gehackt, wenn man es zu Hause macht, ne? Gehackte Schokolade mit reingerührt, ne, dadurch kühlt sie noch weiter ab auf so 26 bis 28 Grad und dann muss man sie nochmal auf 32 Grad erhitzen und zwar on point. Und dann wird sie nämlich so, wie wir sie kennen und lieben, dass sie so einen schönen Glanz bekommt und auch den Knack. Weil, Sarah, das hast du bestimmt auch schon mal gehabt, wenn du sie auch immer nur warm machst und dann auf den Kuchen machst oder so, dass sie einfach nicht so knackig ist, dass sie weich ist.
Ja, habe ich schon gehabt.
Das ist der Grund.
Okay.
Also wenn man sie richtig temperiert, aber wenn man alles richtig gemacht hat, und wie gesagt, ich kann das auch nicht so gut, dann kommt so eine richtig schön knackige Schokolade raus. Und das macht die Schokoladenindustrie natürlich perfekt.
Okay, dann gib uns jetzt noch den absoluten Insider-Tipp. Wie temperiere ich das denn? Also wie messe ich denn die Temperatur, wenn
mit
ich das…
Mit einem Thermometer?
Ein Fleischthermometer oder?
Du kannst auch ein Fleischthermometer nehmen.
Oder was ja, für ein Thermometer?
Ja, kein Fieberthermometer. Aber so ein Fleischthermometer, oder es gibt auch extra so kleine Thermometer, ich weiß nicht, ich habe so ein kleines Backthermometer. Aber ein Fleischthermometer würde wahrscheinlich auch funktionieren, oder? Da ist ja auch eine digitale Anzeige dran.
Okay.
Oder?
Ich habe nicht so ein Thermometer, deswegen frage ich jetzt. Deswegen ist es auch bei mir noch nie in den Sinn gekommen, dass ich irgendwas temperiere. Ja.
Nee, ich habe extra so ein kleines Thermometer, so ein Backthermometer, und dann mache ich ja auch meine Buttercreme oder so, ne? Meine Swiss Meringue, wie sie so schön heißt. Die muss ja auch immer perfekt temperiert werden. Da habe ich immer mein kleines Thermometer dann dabei.
Ah,
ja.
Wie gut, dass bald Weihnachten ist. Das ist ein perfektes
Geschenk noch keins
zu Weihnachten
hast, ne?
Für mich. Also wenn jemand ein Geschenk für mich sucht, ich nehme das immer gerne an.
Ein Backthermometer.
Ein Backthermometer wäre was super.
Genau.
Ja.
So, jetzt wissen wir, wie die Schokolade gemacht wird.
Ja. Aber eben, ganz kurz, haben wir gesagt, wir fügen dem Ganzen noch Kakaobutter hinzu.
Mhm.
Was in Gottes Namen ist denn jetzt Kakaobutter? Ist das der Kaba mit Butter verrührt oder
fast. Also Kakaobutter ist das natürliche Fett der Kakaobohne.
Ah.
Ja.
Okay. Und wie komme ich da dran?
Also beim Fermentieren entsteht und also oder nach dem Fermentieren und den gerösteten Kakaobohnen und nachdem die gerösteten Kakaobohnen gemahlen wurden, entsteht dann so eine dicke Masse. Das ist so die Kakaomasse, die man so kennt, die man sich jetzt gut vorstellen kann. Und durch den starken Druck wird diese Kakaomasse in zwei Hauptbestandteile getrennt. Einmal das Kakaopulver und die Kakaobutter.
Aha.
Und die Kakaobutter ist bei Raumtemperatur tatsächlich total fest und brüchig.
Ah, und ich habe gehört, jetzt frage ich dich, ob das stimmt, das Besondere ist, dass sie einen sehr niedrigen Schmelzpunkt hat und der unterhalb der menschlichen Körpertemperatur liegt. Ist das richtig?
Das habe ich auch gehört. Ob es richtig ist, weiß ich nicht, aber genau das habe ich auch gehört und auch dort gelesen in dem Museum.
Okay, und dann habe ich noch einen Fun-Fact gelesen, okay. Nämlich sie soll von Natur aus hellgelb sein und einen sehr milden, angenehmen Schokoladenduft haben. Hast du das auch gehört im Schokoladenmuseum?
Nee, leider nicht. Aber ich kann mir das gut vorstellen. Also, dass sie hell war, das habe ich gesehen. Den Duft, den hat man ja leider nicht gerochen.
Ach so, das hast du nur im Film gesehen.
Jein, also man sieht da auch so eine Produktionsstraße und man sieht halt auch die einzelnen Komponenten, was ich auch echt genial finde, gerade für Kinder, dass man das, was heißt für Kinder, ich meine, ich fand es auch toll, ne? dass man wirklich mal sieht, wie aus den Kakaonips halt die Schokolade entsteht. Und da hat man natürlich auch gesehen, dass die Kakaobutter relativ hell ist.
Mhm. Und dann habe ich nämlich gelesen, dass diese Kakaobutter vier Funktionen hat.
Mhm.
Denn die Kakaobutter ist der Grund dafür, warum Schokolade schmilzt, knackt, glänzt und cremig ist.
Mhm. Genau.
Kannst du das so bestätigen?
Ja.
Sehr gut. Dann habe ich da nichts Falsches gelesen. Gott sei Dank. Aber noch ein kleiner Fun Fact, Kakaobutter. Jetzt wird sich vielleicht so der ein oder andere denken, okay, jetzt sind die ganz schön tief eingestiegen in Schokolade und Kakaobutter. Aber viele kennen Kakaobutter auch aus der Drogerie.
Das stimmt, aus der Kosmetikindustrie, ne?
Genau, nämlich aufgrund ihrer pflegenden und hautglättenden Eigenschaften wird Kakaobutter nämlich auch häufig in der Kosmetikindustrie verwendet. Zum Beispiel in Cremes, Lotionen und Lippenpflegestift.
Obwohl, wenn ich jetzt eine Creme mit Kakaobutter hätte, das riecht ja wahrscheinlich auch ein bisschen nach Kakao. Dann hätte ich wahrscheinlich den ganzen Tag Hunger.
Ja, aber das wäre doch geil. Stell dir mal vor, du hast hier so eine schöne Lotion und cremst dich damit ein und dann riechst du nach Schokolade.
Aber wie gesagt, dann hätte ich den ganzen Tag Hunger. Das wäre wahrscheinlich so, als wenn du eine mit Chips-Geschmack oder Geruch hättest.
Naja, das ist aber jetzt ein Vergleich. Eine Lotion mit Chips-Geruch.
Ja.
Also, ich weiß nicht.
Aber weißt du, das riecht auch mal so schön angenehm. Da hätte ich voll Hunger. Das ist wie wenn ich jetzt irgendwo an einem Haus vorbeigehe, wo gerade jemand total lecker gekocht hat, dann habe ich dann gleich Hunger auf Rouladen oder so.
Na, dann musst du mal zu mir kommen. Ich wohne neben einem Restaurant, da riecht es öfters mal nach Essen.
Ja, siehst du, hätte ich immer Hunger.
Nach gutem Essen. So, aber apropos Hunger, also nehmen wir mal an, wir hätten jetzt Lust auf Schokolade.
Mhm. Haben wir.
Haben wir?
Haben wir.
Haben wir. Wie gut, dass ich Schokolade mitgebracht habe.
Ja, ich habe es schon gesehen. Du hast nämlich eine richtig leckere Edelbitterschokolade dabei.
Ja.
Mit wie viel Prozent Kakao?
85% Kakao.
Und damit vegan.
Und damit vegan.
Mega.
Genau.
Ich liebe ja so.
Ich packe die jetzt mal aus und ja, du erzählst uns was über Zartbitterschokolade.
Ich erzähle dir was über Zartbitterschokolade.
Ja.
Also, was kann man über Zartbitterschokolade erzählen? Zum einen hat es natürlich einen extrem hohen Kakaoanteil. Also ab 50%. Hier, du knisterst ganz schön.
Ja, das ist der Plan.
So. Ja, gut. Also, so zwischen 50% und 100%. Also es gibt wirklich auch Schokoladen, die 100% haben. Da hat Sarah ja vollkommen recht. Ich habe zwar noch nie eine gesehen.
Ich habe recht.
Ja, aber ich habe noch nie eine gesehen. Gibt es die denn ganz normal irgendwo im Supermarkt zu kaufen? Ja,
Mensch, hätte ich die jetzt mal mitgebracht.
Ah, Mann.
Tatsächlich wollte ich gerne einfach, weil das ist Bio-Edelbitter-Kakao. Ja. Ne? Und die andere, die 100% war, keine Bio. Warum ich die jetzt mitgebracht habe, da kommen weißt wir später noch.
Ach so.
Da, also ich habe einen Grund dafür. Kommen wir später noch mal dazu. Mhm. Und nicht die 100%, aber die gab es tatsächlich auch. Aber die war kein Bio.
Okay. Aber jetzt nach dem Podcast wird man dann anders denken und wahrscheinlich immer Bio kaufen, so wie ich das jetzt so abschätze.
Vielleicht.
Okay. Na gut, aber reden wir mal kurz weiter von dieser Zartbitterschokolade. Ich rede ein bisschen lauter, damit ihr mich versteht, weil bin die Sarah jetzt schon am Knacken ist. Also die war gut temperiert, würde ich sagen.
Ja.
Ne? Also die Zartbitterschokolade ist ja, die kennt man ja, die ist ja recht intensiv, total herb und komplex im Geschmack. Und je höher der Kakaoanteil ist, desto bitterer und weniger süß ist die Schokolade natürlich auch. Und die Aromen variieren stark je nach Herkunft der Bohne. Zum Beispiel, ob sie fruchtig, erdig, nussig, würzig oder blumig sind. Und die Konsistenz? Sarah, du hast gerade schon ein Stück im Mund. Mhm. Kannst du sprechen oder soll ich kurz reden?
Mhm.
Okay. Sprich doch mal. Also die Konsistenz der Schokolade ist richtig hart und knackig. Das kennen wir ja. Ne? Da hat man ja auch gerade gehört, Sarah hat die abgebrochen. Man hat es wirklich mit einem Knack gehört. Und es schmilzt dann so ganz langsam im Mund und gibt ein tolles, kerniges Mundgefühl, oder?
Mhm. Langsam ist gut.
Also soll ich nochmal weitermachen?
Mhm.
Okay. Also ihr müsst euch jetzt mit mir zufrieden geben, weil Sarah jetzt Schokolade isst.
Mhm. Ich übernehme die nächste Schokolade, dann kannst du probieren.
Okay. Fakt ist auf jeden Fall, dass die Zartbitterschokolade die gesündeste der Schokoladen ist. Die hat am meisten Antioxidantien und am wenigsten Zucker und ist eigentlich ideal für die echten Kenner und zum Beispiel auch als Wein- oder Kaffeebegleitung ganz gut.
Stimmt, ein Kaffee wäre jetzt super. Oder ein Rotwein. Ich glaube, ein Rotwein zu der dunklen Schokolade wäre echt geil.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Und weißt du, wo man das ja auch häufig verwendet? In deftigen Speisen, zu Fleisch.
Ja.
Ne?
Glaubt man gar nicht, aber so ein Stück Schokolade,
ja,
entweder in Chili con Carne oder in irgendeinem Gulasch oder so rein. Ne?
Das gibt so diesen Pfiff, ne?
Das gibt den besonderen Pfiff. Ja, probiert's so aus.
Jetzt bin ich dran mit Schokolade und ich bin mal kurz ruhig.
Ja. Die Alternative zu Zartbitterschokolade ist ja die Vollmilchschokolade, korrekt?
Mhm.
Mhm, mhm. Mhm. Jetzt kann die Mona nicht reden. Ja, also bei der Vollmilchschokolade haben wir mindestens 25% Kakaotrockenmasse, häufig auch noch höher. Und die hat so einen ganz süßen, milden, cremigen Geschmack. Das klassische Aroma, also kommt durch die Milchbestandteile, die dort dominieren. Im Gegensatz zu den Kakaonips, die sind da etwas runtergefahren. Und die Kakaonote bekommt nochmal einen zusätzlichen, so einen leichten karamelligen oder sahnigen Charakter. Je nachdem, was da noch so alles drin ist. Aber durch die Milch wird es ein schöner, weicher Geschmack. Und sie schmilzt natürlich auch viel, viel schneller als die Zartbitterschokolade. Sie hat so einen ganz weichen, sehr cremigen Schmelz auf der Zunge. Also dass dieser berühmte Schmelz, dass die Schokolade auf der Zunge zergeht, weil sie neben der Kakaobutter auch noch Milchfett enthält. Also ist sie auch weniger knackiger als die Zartbitterschokolade. Ne? Also die hätte jetzt nicht so geknackt wie unsere Zartbitter gerade jetzt hier. Und in vielen Ländern, auch in Deutschland, ist sie die beliebteste Schokoladensorte überhaupt und gilt eigentlich als der perfekte Allrounder. Ich persönlich würde die jetzt nicht in irgendwelche herzhaften Gerichte reinpacken, sondern eher als Nachtisch vielleicht verwenden. Aber die Schweizer waren da ja maßgeblich an ihrer Perfektionierung mit Milchpulver beteiligt und finden das eigentlich in jeder Art und Weise ganz gut zu kombinieren, würde ich sagen. Oder? Was meinst du?
Ich? Ah ja, ich bin da voll bei dir.
Du bist voll in der Schokolade gerade drin,
genau.
Ne?
Genau. Ich war jetzt gerade hier voll dabei. Also die ist ja echt lecker übrigens.
Ja?
Ja.
Finde ich auch.
Ja, aber sie ist wirklich nicht so süß wie so eine Milchschokolade. Das fällt einem dann richtig auf, wenn man so eine Verkostung macht, ne?
Ja, tatsächlich. Ich will mal ganz kurz gucken. Da ist, glaube ich, warte. Erst an dritter Stelle.
Ja, Zucker.
Rohrzucker drin.
Ja, siehst du mal.
Und auch Rohrzucker und nicht irgendwie Weißzucker oder so. Mhm. Ich finde halt, um ehrlich zu sein, dadurch, dass sie nicht so süß ist, kann man auch nicht so viel von essen. Ne?
Genau. Und man hat trotzdem dieses Gefühl, man hat genug Schokolade gegessen. Ne? Man hat dann nicht mehr diesen Heißhunger.
Ja, genau. Das ist super.
Deswegen kommt man nämlich jetzt gleich zu dem anderen Beispiel, zu dem, ich will jetzt sagen, Negativbeispiel, weil viele lieben ja die Schokolade, die weiße Schokolade. Aber das ist halt genau das Gegenteil von dieser Zartbitter.
Ja.
Ne? Denn streng genommen ist die weiße Schokolade gar keine echte Schokolade. Denn es gibt keine Kakaomasse und sie enthält nur Kakaobutter. Und zwar mindestens 20% Zucker und Milch. Also mehr nicht.
Okay.
Krass, ne?
Das habe ich auch noch nicht gewusst.
Ja. Deswegen, und der Geschmack ist dadurch halt total süß, sahnig und vanillig.
Mhm.
Ja.
Und ist die jetzt eher so cremig weich wie die Vollmilchschokolade oder eher so knackig wie die Zartbitter?
Nee, die ist ja schon sehr weich. Also cremig, weich und extrem zartschmelzend. Weil durch den hohen Anteil der Kakaobutter und des Milchfetts ist das dann halt die Konsequenz da draus. Und das Witzige ist, das wusste ich auch nicht, dass Berichten zufolge die weiße Schokolade in den 1930er Jahren von Nestlé als Resteverwertung erfunden wurde.
Ach, ist ja interessant.
Ja.
Nestlé alles seine Finger drin hat, ne?
Ja, krass, ne? Einfach nur, weil sie Kakaobutter übrig hatten und irgendwie verwerten wollten.
Aber wo ist sonst noch Kakaobutter drin, Herr Nestlé? Ah, dem können wir vielleicht mal wann anders auf den Grund gehen. Wir machen mal eine Folge über Nestlé. Also noch was? Nee, ne?
Oder? Nee, zu der Schokolade nicht, nur zu der nächsten. Aber die willst du uns bestimmt vorstellen.
Die können wir gerne zusammen vorstellen, weil das ist eine Schokolade. Da habe ich dich eben vor dem Podcast noch gefragt, ob du wusstest, dass es diese Schokolade gibt.
Mhm. Und ich habe sie schon mal gesehen, ja.
Ja. Aber irgendwie ist, sage ich jetzt mal, dieser Hype in Corona da an mir vorbeigegangen.
Und zwar
die Ruby-Schokolade. Mhm. Also nicht, wie ihr jetzt gedacht habt, hier vielleicht die Dubai-Schokolade. Nein, die Ruby-Schokolade. Mich würde ja echt mal interessieren, ob ihr gewusst habt, dass es die Schokolade gibt. Das ist quasi die vierte Geschmackssorte oder die vierte Farbsorte von Schokolade ist.
Die gibt es ja auch noch nicht so lang. Seit 2017.
Ja, die wurde ganz frisch, ganz neu quasi entdeckt.
Mhm.
3 Jahre vor Corona.
Ja.
Und zu Corona war es dann der Riesenhype.
Ja. Und diese Schokolade ist auch deswegen so besonders, weil sie einfach eine geniale Farbe hat. Nämlich richtig rosa.
Richtig rosa?
Ja, die ist schon so rosa. Altrosé, würde ich fast sagen.
So ein richtiges Mädchenrosa?
Ja. Deswegen, allein deswegen habe ich diese Schokolade schon direkt ausprobiert, als ich die im Geschäft gesehen habe.
Ah, okay. Hm. Du lässt dich aber leicht influenzen.
Na klar. Ja, und der Kakaoanteil in dieser Schokolade ist halt echt variabel, ne? Und es wird eine ganz besondere Kakaobohne dafür genommen. Und zwar die Ruby-Kakaobohne.
Ah.
Mhm.
Und?
Ja, die enthält Kakaobutter, Kakaomasse, Milchpulver und Zucker und häufig noch Zitronensäure. Ja, genau. Und naja gut, man darf halt auch nicht vergessen, durch das Milchpulver ist ja halt auch nicht vegan. Ne?
Okay, also da ist es raus. An sich ist ja eh jetzt nur die Zartbitter vegan, ne? Alle anderen nicht. Und du hast gesagt, du hast sie schon gegessen, also wie schmeckt sie?
Ja, super lecker. Die ist halt schon sehr fruchtig und erinnert eigentlich eher an diese weiße Schokolade.
Mhm. Aber sie ist ja rosa.
Ja, ja, aber vom Schmelz. Ne, sie ist halt wirklich fruchtig und schmeckt so ein bisschen beerig.
Ah, jetzt kommen wir der Sache näher. Also ja. ist es schon das, was man sieht, dass man das auch schmeckt.
Und angeblich soll sie auch einen leicht säuerlichen Abgang besitzen. Aber das habe ich jetzt nicht rausgeschmeckt. Ich fand sie einfach nur lecker.
Okay. Also kann man festhalten, sie ist cremig und samtig wie weiße Schokolade, aber es ist eine richtig eigene Kakaobohne.
Genau.
Mhm. Ja. Okay. So. Und eben hast du gesagt 2017, ne?
Ja.
Also was ich rausgefunden habe, ist Folgendes. Die Sorte wurde vom belgisch-schweizerischen Kakaounternehmen Barry Kaelbord oder so ähnlich eingeführt, basiert auf über 10-jähriger Forschung. Die vierte Farbe und die erste neue echte Schokoladensorte seit der weißen Schokolade. Genau. Das genaue Herstellungsverfahren, und das finde ich ist jetzt interessant, wird von Kaelbord streng als Betriebsgeheimnis gehütet. Spekuliert wird, dass die besonderen Eigenschaften durch eine sehr kurze Fermentation oder den Zusatz von Zitronensäure, einem Naturprodukt, im Prozess erhalten bleiben, um die rote Farbe und die fruchtigen Vorläuferstoffe in die Bohne zu konservieren.
Ja, weil ich meine, als ich die das erste Mal gesehen habe, habe ich halt auch echt gedacht, die wäre eingefärbt mit irgendwas. Was ich, wenn es rote Beete gewesen wäre, um einfach diese Farbe herzustellen. Deswegen, ich finde das sehr genial, dass die ganz natürlich so aussieht.
Tatsächlich gibt es nachgemachte Kakaocreme oder so ähnlich wie Schokocreme, nur die nennt sich Ruby-Creme.
Da muss man dann wissen, dass es nicht original ist. Ne?
Genau, da sollte man unbedingt hinten drauf gucken, weil die ist meistens mit Rote Beete eingefärbt. Mhm. Also wirklich nur die richtige Ruby-Schokolade hat keine Färbmittel drin.
Das ist natürlich wie immer in der Industrie. Ne? Manche versuchen dann natürlich auch ihren Reibach mitzumachen.
Ja. Aber, und das muss man ja auch sagen, für die Patisserie, also das optische Highlight bei Desserts, Pralinen oder Kuchen oder so, ist das natürlich super, weil sie sich ja so leicht schmelzen lässt und vor allen Dingen beim Schmelzen auch die Farbe beibehält.
Mhm.
Na? Also das ist glaube ich, schon eine Revolution in der Backwelt.
Auf jeden Fall.
Aber bei, wie heißt das mit dem Backen?
Das große Backen?
Das große Backen, habe ich es noch nie gesehen. Ich gucke das immer, aber da habe ich es ehrlich gesagt, oder ich habe die Folge verpasst.
Also ich gucke es ja auch immer. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass sie noch nie eine Ruby-Schokolade hatten. Ja, weiß ich nicht. Verdammt, was machen wir denn da jetzt?
Was machen wir da? Wir müssen einfach noch mal öfters das große Backen gucken. Ja, oder wir melden uns mal an. Aber da kann man ja immer nur alleine hin, ist auch doof. Naja.
Da kommen wir vielleicht in der nächsten Folge von Faltenalarm gleich drauf mal.
Okay, also hört also bei Faltenalarm rein.
Ich wollte gerade sagen, die wird sowieso, um mal ganz kurz drauf zu sprechen zu kommen, die wird sowieso sehr lustig, weil wir wussten gar nicht so richtig, was wir eigentlich in Faltenalarm erzählen wollen, wollten einfach mal spontan alles auf uns zukommen lassen und haben ein paar geheime Fakten über uns ausgeplaudert.
Ja, voll random Facts.
Ich weiß noch nicht, ob ich es peinlich finde oder nicht.
Ich weiß ja nicht, was du für Fakten rausgesucht hast, weil ich habe ja doppelt so viele wie du. Also ich weiß nicht, wem es peinlicher wird, dir
egal,
oder mir.
Egal, wie, hört es euch an, es wird bestimmt lustig.
Ja, bestimmt.
Ja. Aber kommen wir jetzt nochmal auf die Schokolade zu sprechen.
Ja, kommen wir nochmal auf die Schokolade
oder zu sprechen. Oder auf Kakao. Jetzt kommen wir nämlich auf ein paar lustige und informative Fakten über Schokolade und Kakao an sich, oder?
Ja.
Da hast du uns ja auch was mitgebracht.
Ja. Nämlich bei den Mayas und Akzeten waren Kakaobohnen so wertvoll, dass sie als Zahlungsmittel verwendet wurden.
Krass.
Ne? Also früher hier bei uns war es ja, glaube ich, eher so der Zucker und das Mehl. Und bei denen war es der Kakao.
Ja, Wahnsinn, ne?
Also wenn du dir mal vorstellst, du bezahlst deine Miete mit Kakaobohnen, ist vielleicht auch nicht schlecht. Ne?
Ja.
Ja. Aber wie ist das denn mit dem Namen Schokolade? Hast du das in deinem Museum irgendwie, wurde das da erwähnt?
Also es wurde erwähnt, dass die Azteken früher schon Schokolade als Heißgetränk zu sich genommen haben. Aber ganz ehrlich, ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Wie sie es genannt haben, kannst du es aussprechen?
Zocolati?
Ja, keine Ahnung. Also es wird mit X geschrieben vorne. Ja.
Zocolati vielleicht.
Zocolati? Zocolattel. Ja. Das ist doch hinten ein L, oder?
Ist das ein L?
Ich weiß nicht.
Ist so klein.
Es ist so klein, genau.
Wir brauchen eine neue Brille.
Auf jeden Fall heißt dieses aztekische Wort bitteres Wasser übersetzt. Mhm. Weil damals war das ja auch ungesüßt und tatsächlich häufig auch mit Chili gewürzt, also auch herzhaft. Das habe ich auch im Kakaomuseum, im Schokoladenmuseum erfahren. Was habe ich eigentlich mit meinem Kakaomuseum? Ich bin total kakaogeschädigt heute.
Total. Ja, wer weiß. Vielleicht hast du Kakao anstatt Kaffee getrunken. Hm.
Aber wie wir Europäer ja auch so sind, waren wir am Anfang recht skeptisch, ne?
Ja, wir sind auch immer sehr misstrauisch. Mhm. Ne? Aber es ist ja so, dass Kakao als Medizin gegen Magenverstimmung früher einmal galt.
Also damals dann, im 16. Jahrhundert, ne?
Ja, bis es dann irgendwann zum luxuriösen Modegetränk der Adligen wurde.
Ja.
Weil
man Zucker hinzufügte.
Genau.
Da ist ja klar, mit Zucker schmeckt halt alles besser.
Na, wir packen einfach überall Zucker und Öl dran und zack, ist es super.
Ja.
Ja. Naja. So.
Kommen wir mal zum Schmelzpunkt.
Schmelzpunkt.
Auch nochmal so ein Ding, ne? Finde ich auch total wichtig. Ich meine, wir haben ja eben schon mal über das Temperieren gesprochen und wissen, wann, wie sich die Schokolade wann, wie, wo verhält, wenn man sie vorbereitet.
Hm.
Ne? Aber gute Schokolade schmilzt bei 34 bis 35 Grad. Das hast du ja eben auch schon mal gesagt. Aber hattest du da die Gradzahl auch erwähnt?
Nee.
Nee, siehst du? Das ist nämlich knapp unter der menschlichen Körpertemperatur.
Ja, sonst würde sie ja nicht schmelzen
auf der Zunge, ne? Ja, klar. Ja, stimmt. Habe ich mir noch keine Gedanken
drüber gemacht. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, weshalb die Zartbitterschokolade nicht so schnell schmilzt.
Kann sein.
Ne? Ist wahrscheinlich weniger Kakaobutter drin.
Mhm.
Und deswegen dauert das länger. Deswegen habe ich auch eben so lange gebraucht, bis ich die Schokolade gegessen habe.
Ach, Quatsch.
Aber hast
das,
du das
war doch quasi schnell.
Hast du das auch, dass wenn du Schokolade gegessen hast oder Schokoladeneis, Schokoladenkuchen oder so, dass du danach immer mehr Durst hast?
Das weiß ich gar nicht. Hast du danach Durst?
Ja.
Tatsächlich?
Ich habe danach immer irgendwie wie so ein, gerade jetzt hier der Zartbitter-Geschmack, der bleibt so lange im Mund und macht den irgendwie so ein bisschen trocken, dass ich Durst habe.
Hm, ja gut, ist mir noch nie so aufgefallen, aber ja, das kann gut sein. Wieder was dazugelernt.
Ja, vor allen Dingen, weil Schokolade enthält bis zu 600 verschiedene Aromamoleküle.
Wow, Wahnsinn.
Na, also dieser himmlische Schokogeruch kommt nämlich von der Kakaobutter und ist komplexer als der Geruch von Rotwein. Das muss man sich mal überlegen.
Hm.
600 verschiedene Aromamoleküle und der Geruch ist komplexer als der von Rotwein, Freunde.
Kein Wunder, dass wir das alle so lieben.
Ja. Deswegen ist die Kombi wahrscheinlich Rotwein und Schokolade auch total geil.
Hm, stimmt. Warum haben wir eigentlich kein Rotwein hier?
Ja, das frage ich mich auch. Wir sind bei dir zu Hause.
Wir sind doch wieder nicht vorbereitet, wie immer.
Verdammt.
Aber jetzt sag mal die Milchschokolade, ne?
Ja.
Ist sie eine Erfinder der Schweizer oder nicht?
Die erste Milchschokolade soll bereits 1839 in Dresden von Jordan und Timaeus hergestellt worden sein. Schwieriges Wort. Aber damals noch mit Eselsmilch.
Ganz ehrlich, da hat die Schokolade bestimmt ganz anders geschmeckt.
Bestimmt. Gibt ja auch heute Milch mit Hafermilch, damit sie dann vegan ist. Gerade so diese helle.
Aber da schmeckt sie nicht anders.
Na, aber mit Hafermilch schmeckt doch Schokolade anders.
Findest du?
Ich bring dir das nächste Mal welche mit, da kannst du probieren.
Vielleicht im direkten Vergleich, aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass sie so viel anders schmeckt.
Ich finde schon.
Okay.
Und wenn, also ich habe Eselsmilch noch nicht getrunken, aber ich glaube, das ist schon nochmal ein ganz anderer.
Würziger wahrscheinlich und intensiver?
Ja. Wobei ich die Kombi ja von herzhaft und süß sehr mag. Aber da kommen wir in Faltenalarm nochmal zu. Also Fakt ist einfach, die Schweizer haben das Ganze noch perfektioniert, weil sie ja das Milchpulver dazugegeben haben.
Mhm.
Da sind wir wieder bei Nestle, ne?
Ja. Die waren halt einfach innovativ.
So. Ja. Hm. Wer hat es erfunden? Der Schweizer, ne? Genau. Ja.
Genau. Super. Ja, und was wir ja eben auch schon mal gesagt haben, dass die weiße Schokolade ja eigentlich gar keine echte Schokolade ist. Denn die weiße Schokolade enthält keine Kakaomasse, also diesen dunklen Bestandteil, sondern nur Kakaobutter, Fett, Zucker und Milch. Rein technisch fehlt ihr also der Kakaotrockenstoff.
Deswegen ist sie wahrscheinlich auch nicht so ganz beliebt, weil sie eigentlich keine richtige Schokolade ist.
Nee, das kannst du so nicht sagen, weil es gibt wirklich ganz viele, die lieben weiße Schokolade.
Ich sage ja auch nicht, dass ich sie nicht esse. Ich esse sie auch, aber ich würde einfach die dunkle Schokolade bevorzugen.
Ich glaube, das ist so ein Altersding. Ich glaube, umso älter man wird, umso eher mag man bittere Schokolade. Nicht bittere, also so
dunklere
Schokolade. Ja, und damit auch bittere, logischerweise.
Aber weißt du, was auch total interessant ist?
Was denn?
Dass Schokolade für Tiere total gefährlich ist.
Oh, das habe ich schon mal gehört. Aber ist das wirklich so?
Ja, das in Schokolade enthaltene Theobromin ist nämlich für Menschen unbedenklich, aber hochgiftig für Hunde und Katzen.
Okay.
Ja, weil ihre Körper können das nämlich nur sehr, sehr langsam abbauen.
Das ist natürlich total wichtig für die Tierbesitzer.
Ja, also ihr könnt euren Tieren alles geben, aber bitte keine Schokolade.
Ja, krass. Wusste ich wirklich nicht. Ich meine, ich wäre jetzt auch nicht auf die Idee gekommen, einer Katze oder einem Hund Schokolade zu geben, aber gut zu wissen.
Ja, denke ich auch. Und weißt du, was noch interessant ist?
Was denn?
Was glaubst du, wie viele Kakaoschoten enthält eine 100 Gramm Tafel Schokolade?
Ja, das weiß ich, weil ich ja im Museum war.
Ach ja.
Aber es sind 80 Stück, glaube ich, ne?
Überleg dir mal, 80 Schoten für 100 Gramm Schokolade.
Das ist so Wahnsinn. Ich habe nach dem Besuch auch wirklich gedacht, man muss diese Schokolade einfach viel mehr schätzen. Wirklich. Ja. Das ist, oder? Man verschlingt ja so ein Schokoprodukt. Ich meine, ja, alle Produkte, die man so als Lebensmittel kaufen kann. Man verschlingt das ja immer so, ohne drüber nachzudenken, wo es eigentlich herkommt, wie viel Arbeit dahinter steckt. Was auch manche Leute in Kauf genommen haben, da kommen wir, glaube ich, auch gleich nochmal zu, um die überhaupt herstellen zu können oder zu ernten. Ne?
Ja.
Kommen wir gleich zu. Ja, und dann essen wir die in 3 Sekunden und fertig ist es.
Ja, das ist so ähnlich wie mit dem Weihnachtsbaum, ne?
Ja.
Wie lange der wachsen muss und dann zack, ab und
genau.
Für ein paar Wochen im...
Genau, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen.
Ja. Aber der größte Schokoladenkonsum ist tatsächlich in Schweiz und in Deutschland.
Das habe ich nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir so sehr Spitzenreiter sind. Also ich meine, dass natürlich so andere europäische Länder wie, was weiß ich, Finnland und Schweden und so, dass die natürlich dann eher ihre Zimtbrötchen essen, habe ich mir schon gedacht, und weniger Schokolade, weil die backen ja zum Beispiel mehr. Aber dass wir genauso viel futtern wie die Schweizer, war mir nicht klar.
Aber die Schweizer, die denken ja, sie haben es erfunden, gell? Und ich glaube, die stellen auch teilweise sehr teure Schokolade her. Ne?
Das kann sein, ja.
Ne? Also es gibt ja auch ganz kuriose Weltrekorde rund um Schokolade. Egal ob Schokoriegel oder streng limitierte Pralinen-Editionen, die astronomische Preise erzielen. Also manchmal ist das ja echt kurios. Gab es solche Schokoladen auch in dem Museum?
Nee, tatsächlich nicht.
Also ging es wirklich nur rein um...
Um die Produktion, wo kommt die Schokolade oder der Kakao her und... Ja, genau. Und wo zum Beispiel wird der Kakao überhaupt angebaut? Also die Kakaobäume, wo wachsen die am besten? Das war zum Beispiel auch sehr interessant.
Im Kakaogürtel, oder?
Genau. Also es ist eine ganz schmale Zone rund um den Äquator.
Aber, und da kommen wir jetzt mit, weshalb ich Bio-Schokolade gekauft habe.
Ja.
Schokolade wird ganz oft mit Kinderarbeit in Verbindung gebracht, ne?
Ja.
Und das ist ein wirklich ernstes und wichtiges Thema, was leider immer noch sehr, sehr verbreitet ist. Und dann wird die Armut in diesen Hauptanbauländern, insbesondere so Westafrika, wo der Großteil des Kakaos einfach nur mal herkommt, wird das ausgenutzt.
Aber ganz ehrlich, was denkst du, was können wir tun, da, um dem Ganzen so ein bisschen entgegenzuwirken? Du hast dich ja da gut informiert.
Naja, was können wir tun, was können wir generell tun, um sowas zu vermeiden? Es ist ja nicht nur bei Kakao der Fall, sondern es ist ja bei vielen importierten Lebensmitteln der Fall. Ne? Ich glaube, du hast es auch schon mal in der Nachhaltigkeitsfolge angesprochen gehabt. Es gibt ja so gewisse Bio-Siegel, Fairtrade-Siegel und so weiter. Es gibt nachgemachte und es gibt quasi echte Siegel. Und wenn man da einfach mal so ein bisschen sich erkundigt, was ist echt, was hat wirklich einen Hintergrund, wo gewisse Regeln einfach eingehalten werden, ne? Dann ist man da, glaube ich, ganz gut mit bedient.
Ja, und wenn man die Schokolade ja auch mehr als Genuss isst und nicht in Massen, dann kann man ja vielleicht auch mal ein bisschen mehr dafür ausgeben, wenn man weiß, dass es einfach ein Fairtrade-Produkt ist, oder?
Genau, weil die Bauern, die müssen sich ja auch qualifizieren dafür. Mhm. Und es ist so, das wird überprüft, ob die Bauern gewisse Regeln einhalten können. Das heißt, ökonomisch, sozial gesehen und ökologisch. Als Beispiel, erstens mal, die Bauern können sich nicht einzeln anmelden, zertifizieren lassen, wie auch immer, sondern die machen eine Gemeinschaft daraus. Mhm. Das heißt, langfristige Verträge und direkter Handel mit den Käufern, keine unnötigen Zwischenhändler, und die Abnehmer müssen den Mindestpreis und die Prämie zahlen. Mhm. Das heißt, die Bauern haben dann, wenn sie in diesem Verband drin sind, eine gewisse Planungssicherheit und schützen sich selber vor Armut und diesen Weltmarktpreisen, also wenn es hoch und runter geht. Mit
den ich wollte gerade sagen, weil das war nämlich auch sowas, was ich nicht wusste, dass da wirklich tagesaktuell die Preise schwanken. Ja. Wie heute zum Beispiel, ich habe extra nochmal geguckt, aktuell kostet eine Tonne Kakao, also reiner Kakao, 5.000 Euro.
Krass.
Das ist echt heftig, oder?
Eine Tonne Kakao, überleg dir, also ist Wahnsinn, 5.000 Euro.
Ja.
Ja. Und dann ist es, wie gesagt, und dann sind wir bei der Kinderarbeit, was auch nochmal ganz wichtig ist, auch Zwangsarbeit, also nicht nur Kinderarbeit, sondern auch Zwangsarbeit ist streng verboten, wenn man in diesem Gremium, in dieser Zertifizierung mit drin ist.
Finde ich ja total wichtig.
Ja, das stimmt. Mhm. Und das, wenn man da drin ist, ne, dann ist es ja eine richtige Gemeinschaft. Und solche Sachen, die stärken natürlich die Gemeinschaft, weil man weiß, wir halten uns alle zusammen daran. Wir beschäftigen alle zusammen keine Kinder oder keine Zwangsarbeiter. Mhm. Und das schweißt natürlich auch nochmal zusammen und hält auch nochmal dieses Gefüge, weil das ist ja nun wirklich schwere Arbeit, die man leisten muss für teilweise nicht so viel Geld, hält das Ganze nochmal zusammen.
Mhm. Und da hat ja wahrscheinlich auch jeder Bauer dann eine demokratische Stimme, oder? Um dann vielleicht
Abstimmung. Richtig, ja. Genau.
Genau.
Und dann kommen wir nochmal zu dieser ökologischen Komponente, also zum Umweltschutz. Weil viele Konkurrenten, die quasi nicht mit drin sind, die spritzen natürlich auch Pestizide oder gentechnisch veränderte Pflanzen, lassen die wachsen, damit die Kakaobohnen noch größer sind und sie höhere Erträge haben und so weiter und so fort. Und das ist natürlich total verboten. Es darf auch nichts abgeholzt werden, nichts. Und somit schützt es natürlich die Umwelt in diesen Ländern und sorgt für einen nachhaltigen Anbau der Kakaobohne.
Mhm. No? Ja, toll. Also ich finde das schon echt interessant, dass es sowas gibt. Und wie gesagt, wir sollten alle so ein bisschen mehr drauf achten.
Ja, das wäre eigentlich super, wenn das so wäre.
Ja, und wenn es auch dieses Siegel gibt, wo man ja dann auch sicher sein kann, dass es dann dementsprechend ein Fairtrade-Produkt ist, dann ist das ja schon mal ein guter Hinweis darauf.
Richtig.
Ja.
Genau. Und das, was die Bauern dann quasi mehr kriegen, das können sie dann für sich selber einfach einsetzen. Das heißt, sie können damit zum Beispiel Kinder zur Schule schicken oder können im Dorf irgendwelche Arbeiten leisten und so weiter und so fort. Also sie tun da auch was für die Allgemeinheit und für die Gemeinschaft. Mhm. Ne? Also es ist doppelt super, so ein Fairtrade-Siegel.
Mhm. Okay, ja, super.
Ja.
Das war immer interessant zu hören.
Ja, finde ich auch, ne?
Ja, genau. Und ich habe auch schon gesehen, wir sind schon wieder fast bei einer ganzen Stunde Podcast.
Ja.
Und wir sitzen hier, ihr könnt es jetzt leider nicht sehen, weil wir heute ja keine Videofolge haben. Absolut im Dunklen. Also wir haben im Hellen angefangen zu podcasten und jetzt kann ich die Sachen tatsächlich nicht mehr sehen. Also wir müssen jetzt langsam aufhören.
Okay.
Oder was hast du dazu, Sarah?
Weißt du, was der perfekte Abschluss ist?
Ja, erzähl.
Schokolade ist eigentlich das Glückshormon, die Glücksbelohnung schlechthin.
Aha, das heißt?
Nicht?
Doch.
Schokolade? Findest du das nicht?
Also doch,
ich finde das
doch
immer so als
so Belohnung.
Als Belohnung.
Ja, natürlich.
Obwohl Schokolade nicht direkt Serotonin freisetzt, enthält sie aber Tryptophan. Also das ist eine Vorstufe von Serotonin.
Mhm.
Und jetzt schwieriges Wort, Phenylethylamin.
Ah, wenn das jemand aussprechen kann, dann du.
Ja, ich hab's perfekt. Ich musste das jetzt ablesen.
Ja, ne? Aber hast du gut gemacht.
Aber ist egal.
Ja.
Und dieses Phenylethylamin wird mit dem Gefühl des Verliebtseins in Verbindung gebracht.
Das heißt also, man ist dann voll auf Wolke 7, wenn man eine schöne Schokolade isst.
Genau. Es ist ein Komfortlebensmittel mit nachgewiesener stressreduzierender Wirkung.
Oh, stressreduzierend, da bin ich dabei.
Also, Schokolade reduziert Stress, macht glücklich und enthält noch Proteine. Was kann es Besseres geben?
Gar nichts.
Gar nichts.
Das ist ein super Abschluss für diese Folge.
Ja,
Ach, wobei, nicht ganz Abschluss, weil wir müssen ja trotzdem nochmal darauf hinweisen, ne? Wer ja Schokolade mag, ne? Es gibt ganz viele Rezepte auf Zimtliebe.
Ja, sehr leckere Rezepte.
Vor genau, allen Dingen. Zum Beispiel auch eine heiße Schokolade. Ah. Jetzt extra so für die Weihnachtszeit, ist ja mega gut. Ne? Ich liebe die ja. Es gibt ein Rezept mit Schuss und eins ohne. Kann man natürlich jetzt mal irgendwas machen. Aber schaut rein, guckt es euch an, macht es nach. Schmeckt mega.
Ja, es gibt bestimmt auch Schokoladencreme, Schokoladenkuchen.
Ja, natürlich. Alles mit Schokolade. Weil wir ja Schokolade so gerne mögen.
Ja.
Okay. Und falls ihr es noch nicht getan habt,
abonnieren, liken,
genau. Kommentieren.
Folgt uns.
Ja.
Schreibt uns.
Ja, genau. Wir freuen uns über jedes Feedback und vergesst uns nicht und hört dann nächste Woche wieder rein, wenn es wieder heißt.
Eiskalt serviert.
Genau. Bis dann.
Bis dann. Ciao.
Ciao.